Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das könnte man über Tag 4 schreiben, dem Tag, an dem Gott das, nicht das Universum machte, aber diese Ausdehnung, die er an Tag 2 geschaffen hatte, begann zu füllen. Und zwar mit dem Licht, das er an Tag 1 geschaffen hat. Die Himmel, sie erzählen die Herrlichkeit Gottes. Wir saßen als Familie am Tisch und haben, ich denke, Familienandacht gemacht oder ich habe eine Andacht gelesen, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Es ging auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise in diesem Text auch um Almosen und Klein Ariane hat so gar nicht hingehört. Nun, sie war noch wirklich klein, aber sie hatte schon die Gabe, ihren Teil mit beizutragen und nicht immer dem Thema entsprechend. Ich habe sie dann gefragt, Ariane, weißt du überhaupt, was Almosen sind? Ja, ich hab's gleich. Ganz tief unten rechts in der Milchstraße. Okay, ganz tief unten rechts in der Milchstraße. Und ich möchte euch heute dieses Almosenkästchen von Ariane zeigen. Wir werden schauen, ob es tatsächlich tief rechts unten in der Milchstraße ist. Dazu später. Ich möchte die Predigt heute in drei Teile teilen. Das erste, wir wollen uns die Himmelsleuchten anschauen als Zeitengeber. Nun, Gott hat diesen Himmelsleuchten 4 Funktionen gegeben und die werden wir uns alle der Reihe nach anschauen. Und das ist der erste Punkt in erster Linie als Zeitengeber. Und da möchte ich 2 dieser Punkte, die auch im übertragenen Sinn in der Bibel verwendet werden, herausgreifen und mehr dazu sagen. Punkt 2 wird dann sein, die Himmelsleuchten als Verkündiger. Sie sind die Verkündiger der Herrlichkeit Gottes. Und das Dritte, das für mich selbst neu war und eine herrliche Entdeckung, obwohl ich sie im Leben tatsächlich vorher schon selbst in gewisser Weise erfahren habe, die Himmelsleuchten als Seelsorger. Und ich hoffe, dass wir alle heute etwas davon mitnehmen können. Lasst uns die Bibel öffnen und diesen 4. Schöpfungstag lesen. Das ist 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 14 bis 19. Ihr erinnert euch, am ersten Tag schuf Gott Licht. Er brachte Licht in die Welt hinein. Das war sofort da. Er hat nicht wirklich einen Akt des Erschaffens oder des Hervorrufens gebracht. An Tag 2 hat er die Wasser unten von den Wassern oben getrennt und damit eine Ausdehnung, also einen Lufthimmel und das Universum geschaffen. Damit hat er einen weiteren Raum gemacht und an Tag 2 hat er dann die Wasser unter dem Himmel getrennt in Trockenes und in Nasses. Das Wasser nannte er Meer, das Trockene nannte er Land. Nun hat er die 3 Lebensräume geschaffen. Und jetzt beginnt er zu füllen. Und zwar am ersten Tag hat er Licht geschaffen, jetzt gibt es die Leuchten. Und in den Tagen 5 und 6 wird er dann die Himmel und die Wasser und die Erde füllen und leben. Und die Gesamtstruktur, die wir hier so sehen können, wenn wir einmal den 7. Tag mit hinzunehmen, ist der 1., der mittlere, der 4. und der letzte, der 7. Tag, sind die Tage des Lichts. Gott schafft Licht, bringt Licht in die Welt, er macht die Leuchten und das Ende ist Ruhe, ist das ewige Leben in seinem ewigen Licht. Dazwischen Tag 2, Wasser und Luft. Demgegenüber steht an Tag 5 Fische und Vögel. An Tag 3 schafft er dann noch Land als Lebensraum und an Tag 6 dann die Landtiere und die Menschen. Und das ist sozusagen die Struktur, wie Gott geschaffen hat. Lass uns jetzt den 4. Tag lesen. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die 2 großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Lass uns noch beten. Unser himmlischer Gott und Vater, der du das Universum geschaffen hast und es mit einer Fülle und Vielzahl von Inhalten und Leben gefüllt hast, öffne uns heute die Augen, die Wunder an deiner Schöpfung zu erkennen, die Herrlichkeit, von der sie erzählen, zu sehen, dich als unseren Gott und Schöpfer zu erkennen und lieben zu lernen. Und auch für mich möchte ich dich bitten, dass du mir die Konzentration, die Gedanken, die Demut gibst, mit deinem Geist füllst, damit es wirklich dein Wort und deine Botschaft sind, die heute zu den Herzen kommen. Amen. Die Himmelsleuchten als Zeitengeber. Nun, man könnte hier noch mehr sagen. Sie sind nicht nur Zeitengeber, sie sind so einiges. Vier Aufgaben gibt Gott diesen Leuchten, die er geschaffen hat. Die sollen Tag und Nacht unterscheiden und damit Licht von Finsternis. Sie sollen als Zeichen dienen. Sie sollen drittens bestimmen, und zwar sollen sie Zeiten, Tage und Jahre bestimmen. Und sie sollen leuchten, auf die Erde leuchten. Nun, die erste Aufgabe, die Gott hier erwähnt, sind Unterscheidung von Tag und Nacht. Es gibt vielleicht hier und dort immer wieder noch zusätzliche Dinge, die wir hier bemerken können, auf die möchte ich aber diesmal weniger eingehen. Zum Beispiel sagt, es sollen sein und dann macht er es. Ich hatte euch schon gesagt, das Muster ist so, dass er bestimmt, was geschehen soll. Das ist so der Ausspruch. Und dann gibt es das schöpfende Wort, wenn er etwas Neues schafft. Und hier macht er es, im Gegensatz zur Erde vom Tag davor, die Gras hervorbrachte. Die Himmel bringen nicht Leuchten hervor. Gott macht die Leuchten am Himmel. Hervorbringen tut nur die Erde etwas. Dort, wo er das Wesentliche des Lebens hineinbringt und dann auch den Menschen. Hier macht er etwas. Nun, er macht Leuchten. Er hat Licht gemacht. Er hat Licht von der Finsternis bereits geschieden. Er hat damit Tag, Licht ist Tag, hat er so benannt, so bestimmt, von der Nacht, Dunkelheit, Finsternis ist Nacht, das hat er so bestimmt, hat er schon unterschieden. Es gibt bereits das Abwechseln von Licht und Finsternis in Tag und Nacht. Damit macht Gott hier mit den Leuchten nichts Neues. Was neu ist, ist, dass es nicht mehr das Licht einfach so gibt, sondern dass Gott Leuchten anbringt, die dieses vorhandene Licht weitergeben. Und diesen Leuchten gibt er die Herrschaft, das Beherrschen von Tag und Nacht zu unterscheiden. Das ist ihre Aufgabe, eine dieser Aufgaben. Sie sollen Tag und Nacht unterscheiden. Wir sehen hier, dass Gott das erste Mal in seiner Schöpfung Herrschaft zuweist. Später soll der Mensch auch noch Herrschaft bekommen, über die ganze Erde, nicht über den Himmel. Den kann der Mensch erforschen, aber er hat dort keinen Herrschaftsbereich für sich. Die Erde ist sein Herrschaftsgebiet. Aber das, was Gott den Menschen sagt, dass sie beherrschen sollen, ist ein anderes Herrschen, als was er jetzt den Himmelskörpern gibt. Und auch hier kann ich mich nur auf solche Leute verlassen, denen ich zutraue, dass sie die hebräische Sprache kennen. Und jüdische Ausleger, die der Sprache etwas näher stehen, sprechen davon, dass dieses Herrschen ein untergeordnetes Herrschen ist, im Gegensatz zu dem, das der Mensch bekommen hat. Während der Mensch sozusagen einen universalen Herrschaftsbereich in einem bestimmten kleinen Abschnitt bekommt und dort allgemein herrscht, durchgehend, habe ich hier Sonne und Mond, die jeweils Nacht oder Tag beherrschen, nur eine untergeordnete Herrschaft, die ihnen verliehen wird, So ein Abwechseln. Mal bist du dran, dann bist du dran. Und ihr sollt unterscheiden und es ist sehr begrenzt. Aber Gott weist hier schon einmal Herrschaft zu. Und sie sollen scheiden, Licht von der Finsternis. Das war Gott durchgehend immer wichtig. Das wird auch später im Evangelium äußerst wichtig. Es geht so weit, dass Gott sagt, das Reich des Satans ist das Reich der Finsternis und das Reich Gottes ist das Reich des Lichtes. Und das muss unterschieden werden. Und jetzt gibt ihr große Leuchten, die Nacht und Tag, die Licht und Finsternis voneinander unterscheiden sollen. Ein kleines Abbild von dem gibt er uns bereits in Sonne und Mond. Und zwar ein Abbild von dem, dass wir nicht selbst scheinen, dass das Licht, das die Leuchten weitergeben, nicht aus den Leuchten selbst kommt, sondern von Gott. Die Sonne scheint den Mond an und der Mond reflektiert lediglich das Licht. Das wissen wir alle. Und ungefähr so können wir uns das wahrscheinlich vorstellen, dass Gott der Sonne nicht Licht in sich selbst gegeben hat, sondern dass sie nur die Leuchte seines Lichtes ist, auch wenn sie physikalisch gesehen schon von sich selbst aus leuchtet. Dort laufen chemische Prozesse ab, die von sich aus Licht erzeugen. Beim Mond nicht, er reflektiert nur das Licht wie ein Spiegel. Aber die Sonne ist physikalisch ein eigenständiges Leuchten. Aber aus Gottes Sicht hat er nur Licht gegeben zu leuchten, so wie die Sonne dem Mond Licht gibt zu leuchten. Nun, die zweite Aufgabe, die Gott diesen Himmelsleuchten gibt, sind, sie sollen als Zeichen dienen. Zeichen hat Gott sehr viele gegeben. Später gab er Noah und auch der ganzen Welt nach ihm, einschließlich der unbelebten Welt und den Tieren, den Regenbogen als Zeichen dafür, dass die Erde nicht nochmal mit Wasser überfluten würde. Er hat viele Zeichen an Ägypten getan, damit sie merken, dass er Gott ist und dass ihre Götter sie vor seiner Kraft nicht retten können. Wir sagen das oft, die 10 Plagen oder die Wunder, die Gott dort getan hat. Aber sie werden in der Bibel sehr oft auch, nicht nur, auch als Zeichen beschrieben. Das sind Zeichen, die Gott getan hat, damit daran etwas erkannt werden soll. Und so gibt Gott den Himmelsleuchten, also Sonne, Mond und Sterne, die Kraft von Zeichen. Sie senden eine Botschaft aus. Dazu möchte ich später in Punkt 2 mehr sagen. Es gibt auch andere biblische Beispiele, wo Sonne, Mond und auch Sterne Zeichen waren. Sie verfinsterte sich bei Jesu Kreuzigung. Das war ein sehr starkes Zeichen von dem, dass das ganze Universum hier mit dabei war und dass ein globales Ereignis geschehen ist, als Jesus für die Menschen starb und das ganze Gericht all dieser sündigen Menschen auf sich genommen hat. Da verfinsterte sich die Sonne. Und sie schien mitten am Tag nicht mehr. Und es war keine Finsternis, gewöhnliche Sonnenfinsternis. Und das war ein Zeichen, dass Gott hier selbst eingegriffen hat. Für solche ähnliche Zeichen sind für die Endzeit einige vorhergesehen. Zeichen an Sonne, Mond und Sterne werden geschehen, bevor Jesus Christus wiederkommen wird auf diese Erde. Auf die möchte ich jetzt ebenfalls nicht näher eingehen. Die dritte Funktion, die Gott diesen Leuchten gibt, die er geschaffen hat, ist, sie sollen Zeiten, Tage und Jahre bestimmen. Also sie sollen etwas bestimmen, etwas festlegen. Diese Zeiten, von denen hier geschrieben steht, sind Zeiten mehr im religiösen Festkalender. Wann gewisse Zeiten geschehen, wann Feste zu halten sind. Hier geht es nicht um Tages-, Jahres- oder Monatszeiten, sondern das sind Zeiten, an die Israel gebunden werden sollte, später noch, wann sie bestimmte Feste und Feiern haben sollten. Also hat Gott Sterne geschaffen, um Zeiten festzulegen, als Kalender. Er hat dem Menschen nicht einen Kalender gegeben, hat ihm nicht gesagt, hört mal her, die Erde rotiert einmal im Jahr um die Sonne, das sind 365,249 Tage, macht euch mal einen ordentlichen Kalender, zählt die Tage ab, sondern stattdessen sagt Gott, ich setze euch Sterne in den Himmel und die werden euch sagen, wann die Zeit dran ist, dieses oder jenes zu feiern, hier Gott ein Dankopfer zu bringen, dort das Saat- und Erntefest zu feiern. Und tatsächlich haben die Völker sich jahrtausende lang an dieser Konstellation der Sterne gehalten, wenn es darum ging, aus Saat und Ernte einzufahren. Die 28 Tage Monate, die in frühen Kulturen üblicherweise gehalten wurden, weil die sich nach dem Mond gerichtet haben und ein Mondzyklus 28 Tage beinhaltet, ist zu kurz. Das heißt, wenn man sich nach diesen Monaten vom Mond richtet, dann kommt man mit 12 Monaten nicht hin und mit 13 Monaten ist man zu weit weg von einem Jahr. Das einzig verlässlich Wiederkehrende war also nicht die Anzahl der Monate zu zählen, wann es wieder Erntezeit, wann kommt Frühling, sondern sich auf die Konstellation der Sterne zu konzentrieren. Und in der Tat konnten die Leute das früher sehr, sehr gut und sie haben damit gelebt, während wir vieles von dem verloren haben. Wir kennen das noch, dass die Seefahrer sich nach den Sternen gerichtet haben. Aber daraus ist ja dieser große Zweig der Astrologie entstanden, wo dem ganzen religiösen Charakter zugesprochen wurde. Und auch die umgebenden Völker von Israel waren überwiegend Sonnenanbeter. Die Menschen haben begonnen, diese Himmelsleuchten, die für sie lebensbestimmend waren, von der Sonne bis zu den Sternen, haben angefangen, sie anzubeten, statt den Schöpfer. Und Gott sagt hier aber in diesem Bericht von Mose ganz klar, das sind nur Leuchten. Sie sind nicht das Licht selbst. Gott ist das Licht. Diese Himmelskörper sind nur Leuchten. Sie sollen Zeichen sein, sie sollen Dinge bestimmen, aber sie sind nicht das Licht. Und Israel war es strengstens verboten, die Sonne anzubeten oder ansonstige irgendwelche Himmelskörper. Nun, sie sollen die Tage bestimmen, und das ist für uns ziemlich eindeutig. Die Sonne bestimmt den Tag, sie geht auf und sie geht unter, alles sehr regelmäßig, abwechselnde Regelmäßigkeit, weil es zwischen Sommer- und Winterunterschiede gibt. Das ist unser tägliches Erleben. Und sie sollen die Jahre bestimmen, auch das ist uns bekannt. Lass uns die vierte Funktion dieser Sterne nochmal anschauen, der Himmelskörper, die Gott gegeben hat. Zweimal heißt es in diesem Text, damit sie die Erde beleuchten. Das ist eine sehr wichtige Funktion und das ist erstaunlich. Gott gibt riesige Himmelskörper, gewaltige Himmelskörper, um die Erde zu beleuchten. Nicht um den Mars zu beleuchten, nicht um den Jupiter zu beleuchten. Auch nicht, um die noch nicht entdeckten erdähnlichen Planeten zu beleuchten, sondern um die Erde zu beleuchten. Gott gibt uns ein Licht. Wir könnten unendlich viele Vergleiche zwischen Gott und unserer physikalischen Welt ziehen. Und es ist erstaunlich, genau das immer wieder zu tun im Leben. Ich möchte nicht eine Predigt voller solcher Statistiken bringen, aber ihr eine ungefähre Ahnung, wie viel Prozent des Sonnenlichtes die Erde trifft? Ich nicht wirklich, aber ich glaube nicht, dass es 1% ist. Das müsste viel, viel weniger als 1% sein. Das zeigt, und wir sehen solche Sachen sehr viel in der Natur, das zeigt, wie verschwenderisch Gott gibt. Und Gott sagt, selbst wenn ihr das kleinste bisschen von mir bekommt, seid ihr überreich gesegnet. Aber der Mensch sagt oft, nee Gott, ich will nicht das kleine bisschen von dir, ich will immer alles von mir. Der Mensch ist zum Egoist geworden, statt dass er sich an dem erfreut, was Gott ihm gibt. Nun lass uns noch mal so kurz auf das Wort Leuchte schauen, weil es für später wichtig wird. Und zwar, dieses Wort für Licht im Hebräischen heißt Or. Und das Wort für Leuchte ist Maor, oder für uns heute besser unter der Aussprache Menora, bekannt. Menora, das war der siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte. Und dieses Wort, das hier für die Leuchten benutzt wird, wird im gesamten Pentateuch, also in diesen fünf Büchern Mose, nur noch für den siebenarmigen Leuchter in der Stiftshütte gebraucht. Und es gibt dort tatsächlich eine Parallele. Weil aber die Schöpfung insgesamt sehr stark sowohl auf das Evangelium als auch auf den Bau des Tempels und der Stiftshütte hinweist, möchte ich das nicht Tag für Tag stückelnd bringen, sondern komplett einmal diese Parallelen darlegen, wie Gott in die Schöpfung bereits das Evangelium hineingelegt hat und auch die Art und Weise, wie er Gottesdienst haben möchte. Und das ist erstaunlich, wie weise unser Gott ist. Also diese Leuchten, das sind Gottes, wenn man so will, das sind Gottes Menorah, Gottes Leuchter, der nicht im Tempel, sondern im Himmel für uns ist. Nun, es gibt noch ein kleines Problem, auf das ich hinweisen möchte. Ein naturwissenschaftliches Problem, und ich möchte versuchen, es wirklich kurz zu machen. Es ist selbst unter Schöpfungsnaturwissenschaftler, also Naturwissenschaftler, die an die wörtliche Auslegung der Bibel und an die Sechstageschöpfung glauben, ziemlich eindeutig, dass die Sterne, das Licht, das uns erreicht, einige Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und jetzt ist es eine sehr schwierige Frage, wie kann ein Universum, das nur ein paar tausend Jahre alt ist, wenn Gott am vierten Tag die Sterne schuf, wie kann das Licht dann Millionen und Milliarden Lichtjahre geflogen sein, also Milliarden Jahre geflogen sein, bis es die Erde erreicht hat? Wie ist das zu erklären? Nun, wenn Gott so kompliziert ist, so groß, dass wir ihn niemals erforschen können, sollte es uns nicht verwundern, wenn er in die Physik, in die Naturgesetze mehr Komplexität und Großartigkeit reingelegt hat, als wir mit unserer normalen Mechanik hier, die wir sehen und fühlen können, erleben und verstehen. Nun, ein Lösungsansatz ist folgender: Gott hat bereits fertige Sterne mit fertigem Licht geschaffen. So wie er fertigen Menschen geschaffen hat und nicht ein Baby, das noch gewachsen ist, bis der Adam fertig war, so hat er auch fertige Sterne geschaffen. Und das Licht war bereits an der Erde, während er den Stern Millionen von Lichtjahren entfernt geschaffen hat, weil er das Universum so groß machen kann. Nun, das würde ein Problem ergeben. Nicht, dass Gottes Macht nicht wäre, so groß wäre, das tun zu können, sondern es würde uns eine Schwierigkeit bringen, dass wir im Weltall Ereignisse sehen, Entstehung oder das Erlöschen von Sternen, die wir durch dieses Licht beobachten können, die nie stattgefunden hätten. Das heißt, Gott würde uns durch diese Lichter, die unsere Erde erreichen, sozusagen ein Fake-Theater am Himmel zeigen, als würden dort Dinge entstehen oder vergangen sein, die niemals gewesen sind. So als würde er Fossilien in Gesteinsschichten hineingelegt haben von Tieren, die niemals existiert haben. Das ist unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Ich möchte euch jetzt aufs Kürzeste ein bisschen was von der Relativitätstheorie sagen. Und wenn ihr nicht viel versteht, ist es nicht schlimm. Das ist jetzt für die Predigt nicht so wichtig. Ich möchte nur denjenigen einen Erklärungsansatz geben, für die das relevant ist. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, bewegte Uhren gehen langsamer. Und Gott hat die Physik nicht so geschaffen, wie wir sie in unserem Leben wahrnehmen. Für unsere Welt ist es so. Aber insgesamt müssen wir sagen, dass Zeit nur an Materie gebunden ist und dass Zeit sich mit der Geschwindigkeit verändert. Nehmen wir mal an, ein Raumschiff würde mit 95%iger Lichtgeschwindigkeit, also fast so schnell wie das Licht, auf die Erde zurasen. Wir sehen es, es fliegt an uns vorbei. Und wir haben eine Sekunde lang gesehen, wie es mit 95%iger Lichtgeschwindigkeit an uns vorbeigerast ist. Dann sehen wir, im Raumschiff hat sich bei den Leuten in dieser Zeit 3 Sekunden vergangen. Bei uns auf der Erde sind 1 Sekunde vergangen, im Raumschiff ist den Leuten 3 Sekunden vergangen. Das nennt man Zeitdilatation. Ich werde vermeiden, irgendwelche Erklärungen dazu zu geben, weil das wirklich nicht Inhalt der Predigt ist. Wenn wir das Ganze noch näher an die Lichtgeschwindigkeit bringen, und zwar mit 99,5%iger Lichtgeschwindigkeit, dann sehen wir im Raumschiff 10 Sekunden vergangen, während auf der Erde nur eine Sekunde vergangen ist. Für die Leute im Raumschiff ist aber nur eine Sekunde vergangen. Das hat damit zu tun, dass das Sehen aus einem bestimmten Bezugssystem auch die Zeit und die Länge verändert. Dieses Raumschiff, das 30 Meter lang ist, würde übrigens in unserer Sichtweise von der Erde auch nur 10 Meter lang sein. Oder bei fast Lichtgeschwindigkeit nur 3 Meter lang. Das würde sich sehr stark verkürzen. Wenn wir das Ganze ad absurdum treiben und mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, gibt es keine Masse, Materie mehr, dann würde das Raumschiff zu Licht werden und hätte keine Materie mehr und die Zeit würde stillstehen. Die Aussage der Bibel, bei Gott sind ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, hat damit eine physikalische Grundlage, tatsächlich. Und das ist nicht nur, in erster Linie denke ich schon, aber nicht nur einfach eine Redewendung, um zu zeigen, Gott ist an die Zeit hier auf der Erde nicht gebunden. Das bedeutet, wenn wir jetzt 6000 Jahre lang sehen, das Licht von einem fernen Stern auf uns zufliegen, sehen wir dieses Licht, als würde es Millionen Jahre fliegen, obwohl es in Wirklichkeit nur 6000 Jahre geflogen ist. Das hat mit der Sichtweise zu tun. Ich möchte es an dieser Stelle wirklich dabei belassen und euch auf weiterführende Literatur verweisen, für die, die es wissen wollen. Aber Einstein mit seiner Relativitätstheorie zeigt, dass es ein Universum geben kann, das Milliarden Lichtjahre groß ist und wo der Mensch, weiß nicht, ist ein Universum da ist, das, das muss ich selbst überlegen, das ist kompliziert und ich brauchte lange, bis ich mich da reinfand. Licht, das 6000 Jahre lang geflogen ist und für den Menschen doch den Eindruck hat, als würde es Milliarden Jahre geflogen haben. Es ist schon großartig und erstaunlich, was Gott macht. Aber das Universum ist wirklich gigantisch groß und trotzdem können wir das Ganze schon sehen. Das ist erstaunlich. Nun, lasst uns das dabei heute bewenden. Mein Ziel damit war, euch klarzumachen, es gibt Lösungsansätze und wir brauchen uns vor keiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis fürchten, dass wir mit einer 6000 Jahre alten Erde letztlich nicht klar kämen. Mit den Naturgesetzen. Das geht ganz gut. Ich will kurz wiederholen, es gibt vier Aufgaben, die Gott den Himmelsleuchten gegeben hat. Sie sollen Tag und Nacht unterscheiden und dann damit Licht von Finsternis scheiden. Sie sollen als Zeichen dienen. Sie sollen Botschafter sein, sozusagen. Sie sollen zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren dienen. Und sie sollen als Leuchten für die Erde dienen. Nun, die Leuchten erfüllen ihre Aufgabe teilweise in einem doppelten Sinn. Wie bei den Propheten die Zeichen, die sie taten, an Botschaften gebunden waren, so sind die Zeichen der Sterne an Botschaften Gottes zu verbinden. Und wie das Beleuchten einer Sache Hoffnung bringt, so können auch die Sterne seelsorgerliche Hoffnungsträger sein. Ich möchte mit euch gemeinsam einmal in diese Geschichte hineinschauen, wie Himmelsleuchten als Verkündiger dienen. David schreibt einen Psalm, den Psalm 19. Diesem Psalm entstammt auch der Titel meiner Predigt. Lasst uns die Verse 2 bis 8 lesen. Aus dem Psalm 19. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seinen Kammern. und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels unter. Nee, sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. David wird einer gewesen sein, wie so manch einer von damals, der oft in den Himmel geschaut hat. Und sie haben mit den Sternen gelebt. Sie haben die Herrlichkeit der Sternenwelt gekannt. Und ich möchte euch ein Stück weit von dieser Herrlichkeit Gottes in der Sternenwelt zeigen. Jemand sagte einmal, euch auf der Nordhalbkugel hat Gott das Kreuz von Golgatha gegeben und uns hat er das Kreuz des Südens am Himmel gegeben. Von der Seite sehe ich das hier nicht, aber wir werden es gleich weitersehen. Hier seht ihr von der Südhalbkugel, das können wir von unserem Deutschland aus nicht sehen, 4 Sterne. Wenn man die miteinander verbindet, bilden sie ein Kreuz. Hier in der Gegend, in diesem Kreuz, also in diesem Verbindungspunkt, ist relativ gut der Südpol. Das heißt, der Nordstern war für die Seefahrer das Zeichen für den Norden. Und wenn sie auf die Südhalbkugel gingen und dort nach Süden wollten, dann hatten sie das Kreuz des Südens. Das heißt tatsächlich so in der Astronomie. Nachdem sie sich richteten. Und dieses Kreuz des Südens liegt in einer sehr dichten Sternenhaufen. Hier ist die Milchstraße. Wir sehen in dieser Milchstraße das Kreuz des Südens hier. Bei diesem Tageszeit, in der wir das hier sehen, oder Nachtzeit, ist es tatsächlich unten. Noch nicht rechts unten, aber unten. Wir haben hier die Milchstraße und hier ist einer der größten Sternenhaufen der Milchstraße. Dort sind so viele Sterne, dass man mit großen Vergrößerungen gar nicht mehr hinschauen kann, dann ist man geblendet, man sieht nur noch Licht, man sieht nicht die Sterne. Wir können das zum Beispiel am Kreuz des Südens weiter treiben und sagen, wenn wir das vergrößern, sehen wir hier beim Kreuz des Südens die großen Sterne schon geradezu fast schon überleuchtet. Und wenn man das Ganze noch größer vergrößert und noch tiefer reinschaut, dann werden diese Sterne schon irgendwann fast unschön hell und verblenden vieles von der Gegend. Aber wir können hier schon sehen, ich mache nochmal zurück, während wir hier die Sterne, die man hier sieht, schon beinahe zählen könnte, und am sichtbaren Nachthimmel können wir 3.000 bis 6.000 Sterne sehen. 3.000 bis 6.000. Auf der nördlichen Halbkugel etwas weniger als auf der südlichen Halbkugel. Wenn man in der Sahara ist, wo rechts und links ganz weit weg gar kein Licht leuchtet und fast keine Lichtverschmutzung da ist, sieht man auch sehr viel mehr Sterne. Aber mehr als 4.000 Sterne von einem Punkt auf der Erde gibt es kaum zu sehen. Wenn man alle Sterne, die sichtbar sind, zusammennimmt, sind das ungefähr 6.000. Für die Astronomie sind das große Kleinigkeiten. Und ihr seht, wie viele Sterne hier plötzlich erscheinen, wenn wir ein bisschen vergrößern. Hier sehen wir das W, den Cassiopeia. Das war für meine Seelsorge im Leben eine Bedeutung. Dazu vielleicht später mehr, wenn ich davon nicht vergesse. Wenn wir hier im Sternbild des Andromeda reinschauen, dann sieht man hier eine Wolke. Man sieht nicht richtig Sterne, sondern eine Wolke. Das ist die einzige Galaxie, die wir ohne Teleskope, nur mit bloßem Auge, sehen können. Eine kleine Wolke und auch nur bei sehr klarem Himmel. Das ist die einzige Galaxie, das ist die Andromeda-Galaxie. Hier sehen wir sie größer, vergrößert. Wenn man mit gewaltigen Teleskopen, die größer als Häuser sind, mal tief reinschaut, dann sehen wir ungefähr diese Struktur von der Andromeda-Galaxie. Und das ist die einzige, die wir sehen können, von insgesamt, nun man geht heute davon aus, dass es ca. 100 bis 200 Milliarden Galaxien gibt. Und es gibt eine, die wir sehen können. Es ist fast so, als hätte Gott sich gesagt, ich werde meine Herrlichkeit derart reinbringen, dass die Menschen, je mehr sie erforschen, umso gewaltiger staunen sollen. Und er hat das alles gemacht, obwohl die Menschen jahrtausende lang das nicht sehen konnten. Und wir sind heute in einem Zeitalter, wo wir so viel von Gott erkennen können. Und diese Himmel sollten die Herrlichkeit Gottes umso lauter für uns verkünden. Das ist die Milchstraße ungefähr bei Nacht. Das ist jetzt schlecht zu sehen. Hier ist nochmal ein anderes Bild der Milchstraße. Und hier noch mehr. Und wenn man jetzt tiefer in die Milchstraße hineinzoomt, das ist ein Sternhaufen. Ich muss von der Zeit her ein bisschen schneller sein. Gibt es hier diese Sternjuwelenbox. Und die ist in der Nähe, die ist im Zentrum der Milchstraße, also sie ist nicht rechts unten in der Milchstraße, wo die vielen Almosen Gottes sind, der Herrlichkeit Gottes, sondern sie ist im Zentrum der Milchstraße. Und hier ist so viel Farbenpracht von Sternen, von einzelnen Sternen, dass man sie die Juwelenbox genannt hat. Und es gibt entweder keine oder fast keine Sternhaufen, die so viel Eleganz und Herrlichkeit zeigen. Ich persönlich könnte mich in diese Sternbilder immer wieder hineingucken und ich finde es so faszinierend. Aber das, was am gewaltigsten ist und was Gottes Herrlichkeit noch viel größer zeigt als all das bisschen Stern, was wir bis heute gesehen haben, ist das, was mal mit dem Hubble-Teleskop, das im Weltall ist, entdeckt hat. Und zwar schwirrt im Weltall mehrere Teleskopen, unter anderem eben auch dieses Hubble-Teleskop schon seit über 30 Jahren. Und dann haben einige Forscher sich gesagt, was ist eigentlich am Ende des Universums? Durch diese Galaxie, durch die Milchstraße, das Zentrum unserer Galaxie, können wir nicht durchschauen. Je näher wir heranzoomen, da ist so viel Licht, da gibt es nichts mehr zu sehen. Da ist nur noch Licht zu sehen. So wie in einem Wald, wenn wir außerhalb des Waldes gucken wollen, zwischen den Bäumen irgendwo vielleicht ein kleines Fleckchen finden, wo wir auf eine Lichtung schauen können. Und so haben sie einen sehr dunklen Bereich des Universums genommen, im Sternbild des großen Bären, und haben dort hineingezoomt und immer weiter hineingezoomt und über Jahre viele Fotos gemacht. Das sind dann ja, es ist sehr schwer, so ein Riesenteleskop Mikrometer genau auszurichten. Gehst du einen kleinen Mikrometer hier zur Seite, bist du da hinten in Milliarden Lichtjahren schon Milliarden Lichtjahre entfernt von dem Punkt. Das war also eine sehr lange Arbeit. Aber nach vielen Jahren Arbeit hat man das hier entdeckt, nachdem man in dieses Schwarze hineingeschaut hat. Immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer ins Schwarze schaute, sah man plötzlich, dass das in dieser absoluten dunklen schwarzen Sache ist. Eine Galaxie neben der anderen. Das sind die dunkelsten Orte unseres Universums. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Es sind Billionen Galaxien, die es gibt. Es ist eine Sternenzahl, die man sich nicht vorstellen kann. Wenn Adam einen Computer besessen hätte, mit dem er jede Sekunde 1 Million Sterne zählen könnte, wäre er heute noch nicht fertig, all die Sterne zu zählen. Das ist gewaltig. Und wenn man nicht in die Sterne hineinschaut, sondern sagt, wir wollen die dunklen Orte, die Nebel, die ein bisschen weniger Licht abstrahlen, sodass wir dort tiefer reinschauen können und nicht alles nur von Licht überstrahlt. Wenn wir das anschauen wollen, gibt es solche Nebelbilder, faszinierende Strukturen. Nun, die sind ein Stück weit farblich überarbeitet, weil die Teleskope nicht nur sichtbares Licht einfangen, sondern auch Radio, verschiedene Art von Radio und Mikrowellen einfangen, die wir mit unserem Auge nicht sehen können. Damit wir es sehen können, müssen wir das ein Stück weit farblich verarbeiten. Also das sind Sternen und Nebel. Die einzelnen blauen Punkte, das sind Sterne. Ja, und das hier, das sind dann die Nebel. Und es gibt sehr viele verschiedenste Strukturen. Und es ist, ich finde, Herrlichkeiten, die man sich kaum anders vorstellen kann. Und David hat wirklich nicht übertrieben, als er gesagt hat, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Aber was machen wir mit dieser Herrlichkeit? Was bedeutet das für uns? Lass uns noch mal in Jesaja reinschauen. Und auch wenn ich schon wieder die Zeit strapaziere, möchte ich euch doch bitten, für die Seelsorger, für die Sterne als Seelsorger, Punkt 3, euch noch ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Ich hatte euch erzählt, das W, das man am Himmel sieht, das Cassiopeia, das hat für mich im Leben eine besondere Bedeutung gehabt. Ich habe sehr oft in schweren Zeiten aus meinem Fenster rausgeschaut, damals gen Osten. Und immer, wenn ich hochschaute, dann sah ich dieses W. Und je nach Jahreszeit steht es ein Stück weit unterschiedlich. Aber dieses W, das habe ich gesehen. Ich weiß, je nachdem, wie man sich hinlegt auf der Wiese, ist es mal ein M und mal ein W. Aus meinem Zimmer war es ein W. Und für mich war dieses W dann irgendwann ein Symbol für das Warten im Sinne von Durchhalten oder Wachen. Es war nicht immer leicht im Leben, aber dieses W, und in die Sterne habe ich mich schon sehr früh verguckt, dieses W war für mich immer so dieses, hier auf der Erde halten wir durch, aber da oben ist meine Heimat und da möchte ich hin. Nun, lass uns mal nach Jesaja schauen, Jesaja Kapitel 40, Vers 25. Israel war in echt großen Schwierigkeiten und sie hatten sich selbst hineingebracht. Es war Züchtigung Gottes. Sie waren nicht unschuldig. Und nun will Gott sie aber ermutigen und sagt, es wird auch nach dieser Zurechtweisung und Züchtigung, wird es eine Hilfe geben. Ich werde euch trösten, ich werde euch sammeln. Und er sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein sollte? Und er vergleicht sich mit den Götzenbildern, die überhaupt kein Vergleich sind. Es gibt auf der Erde nichts zu vergleichen mit ihm. Und er sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat das geschaffen? Er, der ihr Heer, all die Mengen von Sternen, abgezählt herausführt, wie eine Soldatenschar einer Herde herausführt, oder eine Schafsherde herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht ein einziges vermisst wird. Wir erinnern uns an die 100 Schafe des guten Hirten und er suchte das eine, bis er es gefunden hatte. Und Gott führt all die Sterne heraus und er sagt, nicht ein einziger Stern wird vermisst. Niemals wird sich das Jahr wiederholen und du schaust in den Himmel und sagst, der Stern ist ja gar nicht mehr da, den es vorher gab. Es wird nichts vermisst. Und jetzt Gottes Seelsorge. Warum sprichst du, Jakob? Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Wir würden heute vielleicht sagen, bei diesem ganzen Leid auf der Erde, bei dem, was mich getroffen hat, Gott guckt nicht hin, er sieht mich nicht. Und Gott sagt, schau, wer das geschaffen hat. Ich habe so viel Macht und Kraft, sie alle herauszuführen, sie alle mit Namen zu benennen, die du mit deinem besten Computer nicht zählen kannst, weil der Computer nicht lange genug existieren wird. Er ist vorher Schrott. Und ich kenne sie alle mit Namen. Ich habe ihnen allen ihren speziellen Effekt gegeben an Leuchtkraft und Größe. Warum sagst du, dass ich dich nicht bemerke? Dass ich dich nicht sehen würde? Das fragt er Israel, in Israels Not. Weiter sagt er, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Was Gott hier sagt ist, dein Hauptproblem ist, dass du Gott nicht kennst. Und das Hauptproblem der allermeisten Seelsorgefälle ist tatsächlich ein falsches oder verzerrtes Gottesbild. Sie sehen Gott nicht, wie Gott ist, sondern sie haben eine andere Vorstellung von Gott und das macht vielfach die Probleme. Und hier sagt er, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Und wir haben das alle erlebt, dass wir allesamt
zu Fall kommen und wir müde werden und wir nicht mehr weiter können. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und was Gott hier sagt, ist, wie auch immer müde, zerschlagen, kaputt du bist, warum sagst du, als würde ich nicht da sein, als würde ich dich nicht bemerken, als würde ich dir nicht an die Hand nehmen wollen und dich führen wollen? Ich, der ich all diese Sterne kenne mit Namen und sie rausführe. Ich, der ich diese gewaltige Macht und Kraft habe. Ich sehe dich doch auch. Ich weiß, wie es dir geht. Und von mir bekommst du deine Kraft. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Hörst du sie? Und die Himmel verkündigen seine liebende Hilfe. Erkennst du sie? Amen. Allmächtiger Vater in den Himmeln, deine Macht ist gewaltig. Sie ist groß. Und gerade dann, wenn wir das Universum betrachten mit all den Sternen und den Leuchten, die du geschaffen hast, eine Anzahl von Größe und Vielfalt, die wir nicht in der Lage sind, uns vorzustellen, geschweige denn zu fassen, zu erforschen. Das hast du alles geschaffen. Und es ist berechtigt zu fragen, warum wir leben, als würdest du uns nicht sehen. Warum wir manchmal verzweifeln, als wüsstest du nicht, wo der Ausweg wäre. Lehre uns, dich mehr zu erkennen, dich in deiner Liebe zu sehen und uns in deiner Hand fallen zu lassen und zu verstehen, dass jedes Leid und jedes Problem, das uns begegnet, dass du mitten dabei bist und genau weißt, wo das Maß ist, wo das Verhältnis zwischen für uns noch gut und nicht mehr gut genug ist, dass du für jede Versuchung einen Ausgang hast und dafür sorgst, dass keine Anfechtung zu schwer sein wird. Und dass jede Schwierigkeit in unserem Leben und jedes Leid von dir dazu gebraucht wird, uns zu formen, damit wir in das Ebenbild von dir hineinwachsen. Ja, wer ist dir vergleichbar? Nichts und niemand. Und doch hast du gerade uns Menschen dazu erwählt, dein Ebenbild zu sein. Ja, fertige uns, mach uns charakterlich immer mehr dir ähnlich, damit wir dieses Ebenbild würdig wandeln können. Amen.